Und wenn im Alten Testament der Spott über die Götzen darin bestand, dass gesagt wurde, die Götzen können nicht reden, die sind doch stumm, die sind leblos, toter Stein, dann heißt es hier plötzlich, er bringt's fertig, dass das Bild redet. Was damit genau gemeint ist, ich glaube nicht, dass damit der Fernseher gemeint ist mit diesem redenden Bild, sondern ich denke, dass es hier einfach um wunderhafte Erscheinungen geht, die Menschen beeindrucken, weil hier etwas geschieht, was noch nie da gewesen ist. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand und an ihre Stirn. Woran erinnert es? Es erinnert ans Alte Testament. Wenn wir morgen einen Tageslichtschreiber haben, dann kann ich Ihnen noch das entsprechende Bild zeigen. Aber Sie haben es vielleicht auch schon gesehen, Bilder von orthodoxen Juden, die diese, wie nennt man sie, Gebetsriemen um das Handgelenk haben und dann diese Kapsel an der Stirn, wo das Glaubensbekenntnis Israels drin ist, entsprechend dem Gebot, das wir in 5. Mose 6 finden, wo Mose sagt, dass man nun eben dieses Bekenntnis zur Erinnerung an die Hand binden soll und an die Stirn. Das heißt, so wie es im Alten Testament ein Zeichen der Zugehörigkeit zum Gottesvolk gegeben hat, so hat nun der Antichrist auch ein Zeichen für seine Leute, ein Zeichen der Zugehörigkeit. Ich möchte jetzt nicht spekulieren, worin dieses Zeichen besteht. Da gibt es ja nun allerhand Theorien bis hin zu eingepflanzten, unter die Haut gepflanzten Chips. Ich denke, diese Frage, die müssen wir einfach nun offen lassen. Aber der Gedanke ist einfach so, wie es für die Angehörigen des Gottesvolkes ein Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu Gott gibt, ob dieses Zeichen jetzt äußerlich oder innerlich ist. Epheserbrief spricht ja von einem inneren Zeichen der Versiegelung mit dem Heiligen Geist, dass wir dadurch Gottes Eigentum geworden sind. Ob äußerlich, ob innerlich, ich will es offen lassen, aber auf jeden Fall, hier wird nun die Zugehörigkeit zum Antichristen festgemacht in irgendeiner Weise. Und niemand kann kaufen oder verkaufen, wenn er nicht dieses Zeichen hat. Das heißt, niemand kann sich nun am Handel, am Wirtschaftsleben beteiligen. Ob das nun schon heißt, dass auch niemand mehr irgendwo einen Apfel oder sonst etwas kaufen kann, auch die Frage möchte ich offen lassen. Ich denke, es geht zunächst einmal ganz allgemein um das Teilhaben an Handel und Wirtschaft, was eben nun ohne dieses Zeichen nicht möglich ist. Und da kommen wir nun zum Schluss auf dieses Zeichen selber, worauf vielleicht manche jetzt schon den ganzen Abend gewartet haben. Diese Zahl 666, was ist damit gemeint? Es heißt ja hier, wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Man hat auf der einen Seite diese Zahl schon bildhaft gedeutet, dass man zum Beispiel gesagt hat, die Zahl 6 ist die Zahl des Menschen. Der Mensch wurde am 6. Tag erschaffen, 6. Schöpfungstag. Die Zahl, die heilige Zahl wäre die Zahl 7. 666 meint nun, dass der Mensch versucht, in eigener Kraft nun sich zu Gott aufzuschwingen, aber er bleibt eben nun in dieser Sechserreihe stecken. Er schafft es zu nicht mehr als zu einer Potenzierung seiner Kräfte, aber er erreicht damit nicht das Göttliche. Nebenbei bemerkt, die Zahl Jesu Christi ist 888. wenn man es nun umrechnet, und da sage ich noch gleich was dazu. Andere haben schon gesagt, das kommt dann mehr aus adventistischer Richtung. Der siebte Tag der Woche ist ja nun der von Gott geheiligte Tag. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Die Zahl 6 steht deshalb für ein Leben ohne Gott. Und eben nun in der Potenzierung, also in der Multiplizierung, dass hier 3 Sechsen nacheinander stehen. Aber hat diese Zahl wirklich nur eine bildhafte Bedeutung? Ich meine, da könnte man dann sicherlich noch auf alle möglichen Deutungen kommen. Mir ist aufgefallen, im Griechischen steht für überlegen, also was Luther mit überlegen übersetzt hat, da steht eigentlich ein Wort, das die Bedeutung hat von berechnen, also eigentlich ein mathematischer Begriff. Der berechnet die Zahl. Von daher denke ich, dass es hier wohl um mehr geht als nur um eine bildliche Deutung. Und ich habe mir überlegt, wie haben damals die Empfänger der Offenbarung dieses Kapitel gelesen? Was haben die sich dabei gedacht, wenn sie jetzt gelesen haben, der berechnet die Zahl? Irgendwie musste das ja für sie auch eine Bedeutung haben. Und da stellt man nun fest, dass es damals in der Antike, also in neutestamentlicher Zeit, eine einfache Methode gegeben hat, Namen jetzt in Zahlen umzurechnen, einfach dadurch, dass sowohl im hebräischen wie auch im griechischen Alphabet jeder Buchstabe zugleich einen Zahlenwert hat. Alpha ist 1, also der erste Buchstabe des griechischen Alphabetes. Alpha ist 1, Beta ist 2, Gamma 3, Delta 4 und so weiter. Das heißt, man konnte jeden griechisch geschriebenen oder hebräisch geschriebenen Namen damals nun in eine Zahl umrechnen. Und es war zum Teil auch eine beliebte Beschäftigung. Man hat bei der Ausgrabung der Stadt Pompeji, die ja von einem Vulkan verschüttet worden ist, eine Mauer gefunden, und auf der Mauer stand gekritzelt: Ich liebe die, deren Zahl 545 ist. Und wenn da nun ein junges Mädchen vorbeigegangen ist und dann konnte sie sich einfach mal das ausrechnen, einfach die Zahlenwerte der Buchstaben ihres Namens zusammen addieren, und wenn dann 545 dabei rauskam, dann wusste sie, ich habe da offensichtlich einen Verehrer. Oder das ging dann bis ins Politische hinein. Man hat festgestellt, dass der Zahlenwert von Nero, dem Kaiser Nero, 1005 ergibt, und hat dann gleichzeitig die Entdeckung gemacht, dass der Satz "tötete seine Mutter" auch die Zahl 1005 ergibt. Und dann hat man eine Verbindung hergestellt. Nero hat ja seine eigene Mutter umgebracht und hat gesagt, ja, da sieht man, das steckt schon in der Zahl seines Namens nun drin. Gut, an so etwas hat natürlich Johannes sicherlich nicht gedacht, aber wenn wir einfach bei diesem Gedanken bleiben, es gab damals eine allgemein gepflogene Art und Weise, dass man nun Namen in Zahlen umrechnen konnte. Wir wissen damit schon einmal, in welche Richtung es nun geht, aber natürlich wissen wir damit jetzt noch nicht, was ist hier für ein Name gemeint. Und da stellen wir nun fest, dass schon in der alten Kirche, also schon kurze Zeit später, niemand mehr sagen konnte, was ist hier eigentlich für ein Name mit gemeint. Beziehungsweise die Frage entsteht, ob es überhaupt jemals jemand sagen konnte. Es hat zwar dann immer wieder Versuche gegeben, und ich habe Ihnen ein paar dieser Versuche auf dem Blatt aufgelistet. Wenn man zum Beispiel Neron Caesar, Kaiser Nero, mit hebräischen Buchstaben schreibt und dann die Zahlenwerte zusammen zählt, Sie können das nachprüfen, dann ergibt sich 666. Genauso ist, wenn man das griechische Wort Therion, das die Bedeutung von Tier hat, und in Offenbarung geht's, in der Offenbarung 13 geht's ja um ein Tier, wenn man da die Buchstaben zusammenzählt, kommt man auch auf 666. Und griechische Buchstaben, da gab es auch schon Vorschläge. Zum Beispiel hat jemand gesagt, der volle Name des Kaisers Domitian, der ja zur Zeit der Offenbarung geherrscht hat, lautet Autokrator Kaiser Domitianus Sebastus Germanicus. Jetzt hat man diesen vollen Namen damals zum Beispiel auf Münzen abgekürzt, da konnte man ja nicht den ganzen Namen schreiben. Und es gibt Forscher, die nun sagen, zwar ist nicht jetzt die ganze Aneinanderreihung von Abkürzungen belegt, aber jede einzelne Abkürzung sei aus dieser Zeit belegt. Und wenn man diese Abkürzungen dann mit Zahlenwerten versieht, dann kommt man wieder auf die Zahl 666. Der Kirchenvater Irenäus hat gedacht, vielleicht ist das Wort Lateinus als Hinweis auf Rom. Das gibt auch 666. Und wie unsicher man gewesen ist, zeigt sich nun auch darin, dass es Handschriften gibt, die jetzt eine andere Zahl haben. Entweder hat man sich verschrieben oder, was vielleicht noch wahrscheinlicher ist, man hat manipuliert, weil man jetzt eben eine bestimmte Deutung vor Augen hatte und hat dann eben eine andere Zahl genommen, zum Beispiel das Wort Kaiser Theos, was jetzt gut passen würde, der Kaiser ist Gott. Hier kommt ja das Antichristliche zum Ausdruck, ergibt nun die Zahl 616, aber eben mit diesem Schönheitsfehler, dass es nicht 666 ist und das ist die eindeutig bessere bezeugte Zahl in dem Text. Wie gesagt, vielleicht hat man sich auch verschrieben, das ist auch noch eine Möglichkeit. Was entnehmen wir daraus? Ich stelle fest, dass es durch die Geschichte hindurch, und man hat schon ganze Bücher geschrieben über diese Zahl 666, dass es bislang noch keine plausible, wirklich befriedigende und einleuchtende Deutung dieser Zahl 666 gegeben hat. Wie gesagt, viele Versuche, aber nichts, was jetzt Konsens gefunden hat, dass das nun auch anderen einleuchtet und sie sagen, doch, das muss damit gemeint sein. Von daher möchte ich einfach sagen, die Zeit ist noch nicht reif. Und wenn man sich fragt, warum hat uns Gott diese Zahl gegeben, diese rätselhafte Zahl 666, dann denke ich, in Anlehnung an den Ausleger Theodor Zahn, an zwei Gründe. Er sagt, zum einen, der eine Grund ist der, diese Zahl will uns bewahren vor verfrühten Spekulationen, die es ja immer wieder gegeben hat. Dass man nun vorschnell nun gedeutet hat und gesagt hat, das ist der Antichrist und dann ist man da in solch eine fiebrige Stimmung hineingekommen und davor will uns die Zahl bewahren. Solange ich nicht deutlich machen kann, wie diese Zahl nun mit dem Namen eines Machthabers zusammenhängt, solange scheint wohl die Zeit auch noch nicht reif zu sein. Und das andere, was Theodor Zahn sagt, diese Zahl ist uns auch gegeben, damit wir daran den Antichristen erkennen. Und auch als Trost, nämlich wenn wir sehen, wie sich das Wort Gottes auch in diesem Detail erfüllen wird, dann dürfen wir ja nun auch wirklich damit rechnen, dass nun auch die großen Verheißungen, die uns in der Offenbarung gegeben sind, und wir werden vor allen Dingen dann noch morgen Nachmittag und morgen Abend davon hören, tausendjähriges Reich, neuer Himmel, neue Erde, dass sich das alles nun erfüllen wird. Und damit komme ich dann auch zum Schluss. Dieser Ausblick, Gott wird nicht nur dieses Detail wahrmachen, sondern Gott wird nun auch diese Verheißungen wahrmachen, die nun von dem Kommen Jesu Christi sprechen, von der Aufrichtung seiner Herrschaft, von dem neuen Himmel, der neuen Erde. Und von daher nun auch dieser Satz am Schluss: Wir warten nicht auf den Antichristen, sondern wir warten auf Jesus Christus. Ja, vielen Dank, dass Sie jetzt nach einem wahrscheinlich langen Tag für Sie noch so lange ausgeharrt haben. Aber wenn natürlich dann solch ein dicker Brocken gleich auf den ersten Abend fällt, dann braucht es einfach ein bisschen Zeit. Soll man noch Gelegenheit geben zu Rückfragen oder soll man es auf morgen verschieben in Anbetracht der Zeit? So sein wird, sondern ich denke einfach, das Zeichen unserer Zugehörigkeit zu Jesus Christus ist ja kein äußerlich erkennbares Zeichen. Also dass wir jetzt irgendwelche Gebetsriemen an der Hand hätten oder dass wir so eine Kapsel an der Stirn hätten, sondern es ist ein inneres Zeichen. Und in Offenbarung 12 am Ende heißt es, dass sich das eben darin zeigt, dass wir Menschen sind, die nach dem Willen Gottes fragen, in einer Welt, in der sich die Gesetzlosigkeit immer mehr breit macht, überhand nimmt, und dass eben nun auch der Geist Gottes, der uns gegeben ist, das Zeugnis Jesu Christi, also der Geist bezeugt unsere Zugehörigkeit zu Jesus Christus, dass das nun auch ein Kennzeichen unserer Zugehörigkeit ist, aber nicht äußerlich ablesbar. Ob dagegen nun das Zeichen des Antichristen ablesbar sein wird, das möchte ich offen lassen. Ich halte es durchaus für möglich, dass es ein äußerlich sichtbares Zeichen ist. Es gab auch in der Antike äußerlich sichtbare Zeichen, dass zum Beispiel die Anhänger des Weingottes Dionysus, die haben sich ein Efeublatt auf die Stirn brennen lassen als Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu diesem Kult. Oder es gab auch gerade in der Kaiserzeit die Gepflogenheit, dass diejenigen, die dem Kaiser geopfert hatten, dass die einen Stempel bekommen haben. Dieses Wort Charagma, das hier steht für Zeichen im Griechischen, ist dasselbe Wort, das in der Kaiserzeit nun auch für diesen Stempel gebraucht worden ist. Also der Gedanke, so wie da jemand einen Stempel bekommen hat, ich weiß nicht, war das dann auf die Hand oder war das auf irgendwie auf ein Täfelchen, und das dann vorweisen konnte, damit sagen konnte, ich habe schon geopfert, ich habe meine Loyalität gegenüber dem Kaiser bekundet. So wird es irgendwie in antichristlicher Zeit nun auch ein Zeichen geben. Und ich rechne eben damit, dass so wie es damals in neutestamentlicher Zeit diese Möglichkeit gegeben hat, Namen in Zahlen umzurechnen, dass es in irgendeiner Weise auch in der antichristlichen Zeit ein einsichtiges System geben wird, der Umrechnung, also dass nun Name und Zahl in Verbindung miteinander gebracht werden kann. Ich meine, das muss ja nicht das gleiche System sein wie damals zur Zeit des Neuen Testamentes. Das kann auch irgendein anderes System sein. Aber das hat es ja schon immer gegeben, diese Verbindungen zwischen Buchstaben und Zahlen. Ja?
Ich war leider erst einmal nicht da, aber heißt es, dass die Gemeinde das alles dann noch miterlebt, dass es also vor der Entrückung ist?
Ja, also ich werde mich jetzt nicht mit jemandem streiten um den Zeitpunkt der Entrückung, aber es hat ja jeder das Recht, auch in der Frage eine Meinung zu haben. Ich persönlich denke, dass die Gemeinde nicht jetzt vorher entrückt wird, also vor der antichristlichen Zeit, sondern erst am Ende dieser Zeit und von daher nun auch diese Zeit miterleben wird. Aber ich weiß, dass es natürlich auch für die andere Meinung nun Argumente gibt, die jetzt auch nicht so einfach vom Tisch zu wischen sind. Aber mich überzeugen jetzt doch mehr die Argumente, die nun dafür sprechen, dass wir erst am Ende der antichristlichen Zeit entrückt werden und die Entrückung einfach so etwas ist wie eine Abholung Jesu Christi. Also nicht den Sinn hat, dass wir jetzt aus aller Bedrängnis entnommen sind, sondern wir gehen Jesus Christus entgegen. Und ich glaube, ich habe es schon letzte Mal gesagt, dieser Begriff, den Paulus im 1. Thessalonicher Brief in Kapitel 4, Vers 17 gebraucht. Wir werden entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Der griechische Begriff, der hier steht, wurde damals in neutestamentlicher Zeit gebraucht, wenn irgendein hoher Gast eine Stadt besucht hat und die Stadtväter sind dann vor die Stadt hinausgegangen, um ihn abzuholen und ihn dann in die Stadt hineinzugeleiten. Derselbe Ausdruck begegnet uns in Apostelgeschichte 28, Vers 15, wo Paulus auf dem Weg nach Rom ist und vor der Stadt wird er abgeholt von den Brüdern in Rom und dann in die Stadt geleitet. Also so verstehe ich die Entrückung. Aber wie gesagt, ich will das gern akzeptieren und nun einfach ausstehen lassen, wenn hier jemand anderer Meinung ist. Ich denke, dass es dafür natürlich auch Argumente gibt. Ja?
Der Kampf mit den Tieren, ist das ein geistiger Kampf? Oder ist es sozusagen ein militärischer Kampf?
Also ich würde sagen, kämpfen eben in dem Sinn, wie es das schon immer gegeben hat, dass irgendwelche totalitären Regimes gegen die Christen in ihrem Land vorgegangen sind. Ob das jetzt in einem muslimischen Land ist, dass Christen verfolgt werden, oder wenn wir an die Christenverfolgungen im Römischen Reich denken, das wäre ja das Modell sozusagen. Das heißt nicht jetzt eine militärische Auseinandersetzung, aber dass eben die Christen bedrängt werden, dass sie Nachteile erleiden um ihres Glaubens willen und dass das eben auch bis zum Martyrium dann gehen kann. Aber dass eben in den Augen der Weltöffentlichkeit es so aussieht, als hätten die Christen nichts mehr zu melden. Ja, ich glaube, Sie waren zuerst und dann noch Schwester Mina und vielleicht sollte man dann aufhören.
Sie haben gesagt, am Ende der Zeit werden Väter gegen Väter kämpfen, nicht Väter gegen
Nicht-Väter, ja.
Gegen Nicht-Väter. Das hat mich schon bedenklich gemacht. Wenn man bedenkt, die Muslime, wenn die beiden 200.000-300.000 auf den Knien und wie beiden wir Christen.
Ja, also das Gebet ist überhaupt eines der zentralen Themen in der Offenbarung. Es gibt ja in der Offenbarung sieben Gebete oder Hymnen, also wo nun Gott gelobt wird, wo Jesus Christus gelobt wird. Und da versucht natürlich die Offenbarung auch ein Gegengewicht zu setzen, indem sie uns immer wieder vor Augen stellt, in der himmlischen Welt, da wird Gott gelobt, da werden nicht die Machthaber dieser Welt gepriesen oder irgendwelche Götter angebetet. Aber es ist natürlich eine Anfrage auch an uns, welche Rolle nimmt das Gebet jetzt in unserem Leben ein, die Anbetung Gottes, die Anbetung Jesu Christi. Ja, Schwester Mina.
Ja, wir haben in unserem Land ja auch schon sehr viele Satanisten. Und die tragen ja auch diese Zahl 666.
Und man liest diese Zahlen heute immer wieder auch schon mal an Mauern geschrieben oder Plakatsäulen und so weiter, sodass man sagen muss, wir sind doch schon sehr nahe an der antichristlichen Zeit.
Ich persönlich denke, dass es natürlich hier auch so etwas wie Trittbrettfahrer gibt. Die wissen eben um diese Zahl und man weiß das ja auch von Rock- oder Popgruppen, dass da plötzlich dann diese Zahl 666 auftaucht. Und weil das eben so etwas Geheimnisvolles an sich hat und eben dann auch mit dem Satanischen in Verbindung gebracht wird, greift man dann oft auf diese Zahl zurück, manchmal jetzt einfach so aus einem Kitzel heraus an der Sache. Wie ernst dann diese Dinge immer zu nehmen sind, also das, da bin ich jetzt zurückhaltend, auch dann mit solchen Überlegungen, wie ist das mit Internet und diesem www, das ja dann auch den Zahlenwert 666 hat. Also ich denke, dass es, wenn die Zeit reif ist, dann wird es einfach auch offensichtlich sein und dann wird es auch nichts Gemachtes sein, dass da eben ein Einzelner diese Zahl irgendwie benutzen, sondern dann wird da auch ein System dahinter sein. Gut, aber jetzt will ich für meine Person dann hier Schluss machen und wird zurückgeben. Ja, gerne. Ja, lieber Herr, wir wollen dir danken, dass du uns in deinem Wort auch Orientierung schenkst, den Blick auf die Zukunft, dass dein Wort die Zukunft ausleuchtet, nicht so, dass wir schon alle Details erkennen könnten, aber dass wir doch die großen Linien erkennen können. Herr, und hab Dank, dass du uns auch dieses Kapitel in einer seelsorgerlichen Absicht gegeben hast, nicht irgendwie, um uns in Ängste zu versetzen, sondern um uns einfach auch bereit zu machen, an dir festzuhalten, auch wenn es vielleicht einmal nicht mehr so einfach sein sollte und wir es so leicht haben wie augenblicklich in unserem Land und in unserer Zeit. Herr, wir wollen dir danken, dass wir wissen dürfen, dass diese Zeit der Bedrängnis nicht das Letzte ist. Herr, dass es das Vorletzte ist, dass es eine kurze Zeit ist und dass wir deinem Kommen entgegengehen, dass die Herren dieser Welt gehen, du aber kommst. Und darum wollen wir dich bitten, dass du dich erbarmst über diese Welt. Herr, dass du deine Herrlichkeit offenbarst und allen Menschen kund werden lässt. Und so wollen wir uns dir jetzt auch anbefehlen für diese Nacht und dich bitten, dass du uns einen behüteten Schlaf schenkst. Amen.
Wir wollen noch miteinander das Gebet beten, das es uns Jesus selber gelehrt hat.